Herzlichen Gruß heute Morgen. Wir wollen Römer 6 aufschlagen. Römer Kapitel 6. Und wir lesen die Verse 1 bis 14. Römer 6, Verse 1 bis 14. Was werden wir also sagen? Werden wir bei der Sünde verbleiben, damit die Gnade zunehme? Das sei fern. Wie werden wir, die wir der Sünde starben, noch in ihr leben? Oder seid ihr in Unkenntnis dessen, dass so viele von uns, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden? Wir wurden also mitbegraben mit ihm durch die Taufe auf den Tod, damit gleich wie Christus von den Toten erweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandelten. Denn wenn wir zusammengewachsene geworden sind in der Gleichheit seines Todes, werden wir es aber bestimmt auch sein in der Gleichheit seiner Auferstehung. Von diesem in Kenntnis, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, damit wir der Sünde nicht länger Sklavendienst zu leisten hätten. Denn wer starb, ist gerechtfertigt worden von der Sünde. Wenn wir aber zusammen mit Christus starben, glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden. In dem Wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod ist nicht mehr Herr über ihn. Denn was er starb, starb er der Sünde ein für alle Mal. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Rechnet euch selbst stets als solche, die für die Sünde tot sind, andererseits als solche, die Gott leben. Und zwar in Christus Jesus, unserem Herrn. Lasst also die Sünde nicht König sein in eurem sterblichen Leibe, um in seinen Lüsten ihr zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Und stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit Gott zur Verfügung. Denn die Sünde wird nicht Herr sein über euch, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Der Römerbrief ist ja ein ganz systematischer Lehrbrief. Wahrscheinlich der wichtigste Brief überhaupt von allen Briefen des Paulus. Und wir erfahren da in dem Römerbrief über das Heil Gottes, über die Rettung. Hier wird es genannt, die Gerechtigkeit Gottes im ersten Kapitel im Römerbrief. Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium geoffenbart. Und in diesem Kapitel, in diesem Römerbrief geht es zuerst in den ersten Kapiteln darum, dass die Menschen verloren sind und dass jeder Mensch Bedürfnis hat, also die Not hat, dass er gerettet werden sollte. Und dann in den Kapiteln 3, 21 bis Kapitel 4, 5 zum Schluss geht es darum, was das Heil ist. Das wird das Wesen und der Inhalt des Heils, wie man gerettet wird, wird ganz ausführlich beschrieben. Und in den Kapiteln 6 bis 8 geht es um das Leben, praktische Christenleben. Wie kann ich Sünde besiegen? Wie kann ich in der Herrschaft über die Sünde leben? Also und hier aus diesem Kapitel 6 bis 8 möchten wir diese ersten Verse ansehen. Paulus sagt, stellt ganz am Anfang eine Frage und gibt eine kurze Antwort. Danach gibt er eine längere Antwort und dann gibt er einige Aufforderungen. In Vers 1 ist die Frage, in Vers 2 ist die kurze Antwort am Anfang und dann Vers 2 bis 10 kommt eine längere Antwort und Vers 11 bis 14 dann eine Aufforderung, eine dreifache Aufforderung mit einer Motivation. Schauen wir uns diesen Text an. Paulus sagt, ganz am Anfang, was werden wir also sagen, werden wir bei der Sünde verbleiben? Also nachdem wir gerettet sind durch die Gnade Gottes, das ist jetzt in den Kapiteln 1 bis 5 ganz ausführlich dargestellt worden, nachdem wir gerettet sind durch die Gnade Gottes, was werden wir jetzt tun? Wie werden wir reagieren auf die Rettung aus Gnaden, auf die Rettung durch Jesus Christus? Was werden wir machen? Werden wir weiter so leben wie bisher? Man könnte ja sagen, ja, wenn die Gnade mächtig ist, wo viele Sünden ist, oder? Wo viele Sünden, viel Gnade. Also dann kann ich jetzt ja so weiter, viel Sünde, viel Gnade, so weiter leben. Wenn ich viele Sünden tue, komme ich immer wieder zum Herrn Jesus und er vergibt mir mit viel Gnade. Und auf dieses so, wir kommen zum Glauben, oder? Dann merken wir sündigen, wir gehen zum Herrn, wir bekennen unsere Sünde und der Herr vergibt uns aus Gnaden und wir freuen uns wieder. Und dann sündigen wir wieder und der Herr vergibt uns wieder, wenn wir bekennen. Und dann sündigen wir wieder, wir bekennen wieder die Sünde und er vergibt uns wieder. Aber wir sind nicht befriedigt, wenn wir merken, wir sündigen immer wieder in der gleichen Sache. Wir fallen immer wieder in die gleiche Sache hinein und wir haben nicht wirklich Sieg über die Sünde. Wir merken, dass die Sünde eine Macht ist in unserem Leben. Irgendwie steckt die Sünde in uns als Macht und wir möchten gerne loskommen von der Sünde. Und deshalb diese ganz wichtigen Kapitel 6 bis 8, es geht um den eigentlich in allen Kapiteln 6, 7 und 8 geht es um die Frage, wie werde ich frei von Sünde? Dass ich nicht sündigen muss. Also wie kann ich im Sieg über die Sünde leben? Und der Apostel fängt in Kapitel 6 an. Alle drei Kapitel sind wichtig, aber in Kapitel 6 baut er die Grundlage. Und deshalb möchte ich gern, dass wir uns diese Verse ein bisschen näher ansehen. Das Kapitel 6 ist aufgeteilt in zwei Teile. Ich habe jetzt nur den ersten Teil gelesen. Die ersten 14 Verse ist der erste Schritt. Dann in die Verse 15 bis 23 ist ein weiterer Schritt. Da wird wieder eine Frage gestellt und dann wieder eine Antwort und wieder eine Aufforderung. Genau gleich wie im ersten Teil dieses Kapitels, den wir gelesen haben. Es geht also zuerst um die Frage, wie werden wir jetzt leben als Gerechtfertigte? Werden wir in der Sünde beharren? Werden wir in der Sünde bleiben? Kurze Antwort, natürlich nicht. Das sei ferne, sagt der Apostel. Und dann gibt er eine längere Antwort in den Versen 2 bis 10 und erklärt, warum es nicht in Frage kommt, dass wir weiter in Sünde leben, nachdem wir jetzt gläubig geworden sind und aus Gnaden gerettet worden sind. Er erklärt, warum ein Leben in der Sünde für uns als Gerechtfertigte nicht in Frage kommt. Und dann in den Versen 11 bis 14, was wir konkret tun sollen, damit wir nicht in der Sünde leben, damit die Sünde nicht herrschen kann. Also ganz, ganz wichtige Dinge werden hier angesprochen. Jetzt schauen wir uns zuerst diese Verse 2 bis 10 an. Grundlegende Tatsachen, grundlegende Dinge, warum ein Leben in der Sünde nicht in Frage kommt. Er spricht ja von einer ganz wichtigen Tatsache, nämlich, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind. Er sagt in Vers 2, der erste Satz hier, Vers 2, Wie werden wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Es wäre unsinnig, für etwas zu leben, für das man gestorben ist. Es wäre unsinnig, für etwas da zu sein, worauf man, was schon in der Vergangenheit liegt. Jeder, der mal beim Militär war, oder RS, sagt man glaube ich hier, in der Rekrutenschule war, jeder, der weiß, wenn ich draußen bin, dann brauche ich nicht salutieren, wenn ich den Leutnant oder irgendeinen sehe, vor dem ich sonst salutieren müsste. Ich brauche nicht. Ich bin jetzt nicht im Dienst, ich bin nicht in der Rekrutenschule. Ich bin für den so viel wie tot. Ja? Es ist unsinnig, für etwas zu leben, wenn man in Bezug darauf gestorben ist. Und jetzt sagt der Apostel, wenn der Herr Jesus für uns gestorben ist, stellvertretend, dann sind wir gestorben. In Römer 5, Vers 8 hat er gesagt, dass Jesus stellvertretend für uns starb. Römer 5, Vers 8, Gott erweist seine Liebe zu uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Der Herr Jesus ist stellvertretend gestorben, das heißt, wenn er an meiner Stelle gestorben ist, dann gelte ich als tot. Dann bin ich tot. Und das sagt Paulus hier. Er sagt, wenn Jesus an unserer Stelle gestorben ist, sind wir mit ihm gestorben, zusammen mit ihm. Damals. Zusammen mit ihm gestorben, rechtlich gesehen. Ja. Und wir sollen uns das ist diese wichtige Tatsache, die er ganz an dem Anfang stellt, wenn es um das Thema geht, wie kann ich Sieg haben über irgendwelche Gewohnheitssünden, dann möchte der Apostel, dass wir anfangen mit dem Punkt, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind. Er sagt, es wäre unsinnig, für etwas zu leben, in Bezug auf das man gestorben ist. Wie werden wir, die wir in der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Und dann, Vers 3 bis 4, oder seid ihr in Unkenntnis dessen, dass so viele von uns, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden? Er sagt, wenn euch das nicht einleuchtet, dass ihr tot seid, dann denkt zurück an eure Taufe. Was habt ihr denn damals bekannt? Die Taufe ist ein Zeugnis. Die Taufe ist eine Verpflichtungserklärung, dass man jetzt jemandem nachfolgt. Und da wird was dargestellt. Da habt ihr euch untertauchen lassen in Wasser und dann wart ihr unter dem Wasser und dann seid ihr wieder raufgeholt worden. Sinnbildlich wird durch die Taufe eine Beerdigung dargestellt, sagt er. Das wissen die Römer. Jeder Römerchrist kann sich an seine Taufe zurückerinnern. Man hat gleich getauft, nachdem jemand zum Glauben gekommen ist. Das war ganz normal. Wenn jemand Christ wird, das Erste, was er tut, er lässt sich taufen. Und so ist also die Taufe ein Hinweiszeichen, ein Zeichen, das auf etwas hinweist. Und die Taufe sagt, dass ich gestorben bin. Und die Taufe ist sinnbildlich die Beerdigung. Nicht bei der Taufe stirbt man, das sagt Paulus nicht. Er sagt nicht, bei der Taufe seid ihr gestorben. Er sagt, die Taufe, ihr seid mitbegraben worden mit Christus in der Taufe. Das heißt, in dem Moment, als ihr euch taufen ließet, wart ihr schon tot. Normalerweise beerdigt man Tote, oder man beerdigt die Menschen nicht, damit sie sterben, sondern man beerdigt Menschen, die gestorben sind, und die Beerdigung ist so der Schlussstrich, jetzt ist ganz sicher, der ist jetzt tot. Der wird jetzt nicht mehr hervorkommen, da ist jetzt keine Chance mehr, dass er nur scheintot war. Jetzt ist er wirklich unter der Erde. Deshalb wartet man noch ein paar Tage und so weiter, dass alles ganz klar und sicher ist. Er ist wirklich tot, aber er ist jetzt, das heißt, die Beerdigung ist richtig, die Bestätigung, die Bekräftigung, der ist jetzt gestorben, der ist jetzt tot. Und Paulus sagt, ihr wurdet auf Jesus Christus getauft. Worauf, wie sagt er hier, seid ihr in Unkenntnis dessen, dass so viele von uns, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden. Man wird auf etwas getauft. Das ist ganz wichtig. Bei der Taufe gibt es vier Elemente. Es gibt jemanden, der tauft. Es gibt jemanden, der getauft wird. Es gibt eine Flüssigkeit, in die man hinein tauft. Es ist in dem Fall Wasser. Und da wird man hineingetaucht. Und dann gibt es noch einen Taufbezug, auf worauf man getauft wird. Die Israeliten wurden auf Mose getauft. Als die Israeliten durchs Wasser gingen, wurden sie getauft, sagt Paulus. Links Wasser, rechts Wasser, oben war die Wolke, das war auch Wasser. Und er sagt in 1. Korinther 10, steht das am Anfang, ihr wurdet, oder die Israeliten, wurden auf Mose getauft, in der Wolke und in dem Meer. Auf Mose. Warum? Weil Mose jetzt der Führer war. Auf ihn wurden sie getauft. Er ist der, den wir uns jetzt verpflichten. Er ist der Führer, wir folgen ihm nach und er bringt uns in das gelobte Land hinein. Also Mose war der Taufbezug für die Israeliten. Und wenn man jetzt, oder Johannes der Täufer, worauf hat er getauft? Auf die Taufe der Buße. Und als Paulus später mal irgendwelche Johannesjünger getroffen hat, fragte sie, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie sagen, ja, auf die Taufe des Johannes sind wir getauft worden. Dann sagt er, das ist zu wenig. Ihr müsst auf Jesus Christus getauft werden. Paulus sagte mal, ich bin froh, dass ich euch nicht getauft habe, sonst könntet ihr sagen, ihr seid auf meinen Namen getauft. Worauf seid ihr denn getauft? Seid ihr auf Paulus getauft? Oder auf Apollos getauft? Oder auf Petrus getauft? Wem folgt ihr eigentlich nach? Das heißt, der, auf den man getauft wird, das ist jetzt der Bezug des Lebens, das ist jetzt der, den wir nachfolgen und dem wir uns verpflichten. Und die Christen hier in Rom, die haben sich auf Jesus Christus taufen lassen. Und wenn sie sich auf Jesus Christus taufen lassen haben, was konkret war es? Worauf konkret haben sie sich taufen lassen? Ja, auf seinen Tod haben sie sich taufen lassen. Auf seine Kreuzigung haben sie sich taufen lassen. Das heißt, sie folgen einem Gekreuzigten nach. Das haben sie bekannt. Und wenn der Gekreuzigte für sie gestorben ist, sagt Paulus, dann sind sie gestorben. Und wenn er für uns gestorben ist, dann sind wir gestorben. Das ist rechtlich absolut gültig vor Gott. Es sollte bitte hier, ich habe sehr viel gearbeitet in Bezug auf Bibelübersetzungen und habe viele Bibelübersetzungen kennengelernt und es gibt sehr gute Bibelübersetzungen. Aber so manche gute Bibelübersetzung unterläuft auch manchmal ein kleiner Fehler. Und so ist es zum Beispiel, dass in der Schlachterübersetzung und auch in der Elberfelder-Übersetzung hier nicht steht, auf Jesus getauft, sondern in Jesus getauft. Aber wenn man das durchziehen würde in Gedanken, dann würde das bedeuten, durch die Taufe sind wir erlöst worden. In Jesus hineingetauft, das würde bedeuten, wir würden in Jesus Christus hineingetauft worden sein, dann wären ja wir ja bei der Taufe in Christus versetzt worden. Aber die Bibel sagt, in Christus versetzt werden wir nicht bei der Taufe. In Christus versetzt werden wir in dem Moment, wo wir gläubig werden. Wenn irgendjemand zum Glauben kommt, nimmt Gott ihn und versetzt ihn in Christus. Jetzt haben manche gesagt, ja, hier ist gar nicht von der Wassertaufe die Rede. Hier ist von der Geistestaufe die Rede, das heißt genau von dem Zeitpunkt, wo man gläubig wird. Aber das geht nicht. Denn da könnte Paulus nicht an die Römerchristen appellieren und ihnen sagen, ja, wie war denn das damals bei eurer Taufe? Wisst ihr nicht, so viele von uns getauft sind, sagt er. Diejenigen unter uns, und das sind alle, ne? Die getauft sind, worauf wurden wir getauft? Er spricht hier tatsächlich von einem Ereignis, von einer ganz klaren Sache, worauf sich jeder Römerchrist erinnern kann. Und außerdem, die Geisttaufe ist keine Beerdigung gewesen. Die Geisttaufe, das ist der Akt, wo Gott uns in Christus versetzt. In den Leib Christi hineinversetzt, das ist keine Beerdigung. Es kann hier nicht um die Geisttaufe gehen. Die Geisttaufe, das ist der Punkt, wo der Mensch zum Wiedergeboren wird. Das war keine Beerdigung. Die Beerdigung ist tatsächlich das sinnbildliche ins Wasser beerdigen, ins Wasser mit beerdigen. Und folgedessen kann hier wirklich nur von der tatsächlichen Taufe die Rede sein. Wenn von der Taufe die Rede ist, dann muss es heißen, auf seinen Tod getauft, nicht in seinen Tod getauft. Das darf man dann ruhig ausbessern in der Bibel. Auf seinen Tod getauft. Also, Christus ist der Taufbezug. Christus ist der, auf den wir getauft wurden. Nicht die Taufe hat uns ein neues Leben ermöglicht, sondern die Taufe hat uns verpflichtet, dass wir jetzt Jesus Christus in einem neuen Leben dienen. Das heißt, dass wir jetzt eine einen neuen Lebenswandel führen. Die Taufe ist eine Verpflichtungserklärung. Petrus sagt das auch in 1. Petrus 3, ich glaube es ist Vers 20, 21, sagt also, die Taufe ist die Antwort eines guten Gewissens an Gott. Also das gute Gewissen antwortet in der Taufe Gott und sagt, Herr, hier bin ich, ich verpflichte mich dir, dir zu folgen. Man steigt nicht mit einem schlechten Gewissen in die Taufe. Die Taufe ist nicht der Wunsch, dass ich jetzt ein gutes Gewissen bekomme. Nein, nein. Die Taufe ist die Antwort des guten Gewissens. So ist es im Griechischen. Die Antwort des guten Gewissens an Gott. Nachdem ich also ein gutes Gewissen bekommen habe durch den Glauben, jetzt steige ich in die Taufe und antworte Gott und verpflichte mich ihm. Man könnte übersetzen, englische Übersetzung haben das, eine Verpflichtungserklärung. Das ist genau das, was man tut, wenn man auf jemanden getauft wird. Man verpflichtet sich zur Nachfolge. Und das ist das, worauf Paulus hier sich bezieht. Also, wenn ihr getauft wurdet, habt ihr bekundet, dass ihr Gestorbene wart und dass ihr jetzt diesen Gekreuzigten nachfolgt. Und jetzt, in den Versen 4 in der Mitte bis zu Vers 10, zeigt jetzt der Apostel, wenn wir gestorben sind, dann haben wir auch in einem neuen Leben zu wandeln. Ich lese Kapitel 6, Vers 4. Wir wurden also mitbegraben mit ihm durch die Taufe auf den Tod, damit was? Was sagt der Text? Damit, gleich wie Christus von den Toten erweckt wurde, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandelten. Das heißt, Paulus möchte hier die Römerchristen motivieren zur Heiligung. Und er sagt, schaut, genau dazu seid ihr getauft worden, um jetzt in einem neuen Leben zu wandeln. Genau das habt ihr auch bekundet bei der Taufe, dass ihr jetzt in einem neuen Leben wandeln sollt. Drei Dinge sollen uns dazu motivieren, in einem neuen Leben zu wandeln. Es geht immer noch um die Frage, was werden wir jetzt machen? Was werden wir jetzt tun, nachdem wir aus Gnaden gerettet worden sind? Was werden wir jetzt machen? Werden wir in der Sünde bleiben? Niemals. Ihr wurdet getauft, ihr habt euch taufen lassen und da habt ihr bestätigt, dass ihr gestorben seid. Drei Dinge sollen uns dazu motivieren, jetzt ein neues Leben, in einem neuen Leben zu wandeln. Das eine steht in Vers 4 in der Mitte und in Vers 5, ich nenne es hier einfach einmal, Sinn und Zweck des Mitbegrabenseins in der Taufe war, dass wir in einem neuen Leben wandeln, denn Einsmachung mit Christi Tod bedeutet auch Einsmachung mit Christi Auferstehungsleben. Wenn wir mit Jesus Christus zusammen gestorben sind, dann werden wir auch zusammen mit ihm leben, oder? Wenn das eine ist, dann wird das andere auch sein, sagt Paulus. Dann in Versen 6 und 7, was soll uns noch motivieren? Das Wissen, Sinn und Zweck des Mitgekreuzigtseins mit Christus ist, dass wir befreit werden dass unser Leib befreit wird von dem Sklavendasein für die Sünde. Das sagt er in Vers 6 und 7. Sinn und Zweck des Mitgekreuzigtwerdens mit Jesus Christus war Befreiung des Leibes von einem Sklavendasein für die Sünde. Und dann in den Versen 8 bis 10, Was soll uns noch motivieren, in einem neuen Leben zu wandeln? Das Wissen, das neue Leben Jesu Christi ist nicht mehr eines, über das der Tod herrscht, sondern eines, das nun für Gott da ist. Wir schauen uns diese Verse jetzt schön an. Wir gehen einfach den Text durch, gemeinsam. Es ist wichtig, wenn wir etwas glauben, dann wollen wir das glauben, was der Text sagt. Nicht, was der Prediger gesagt hat, der kann sich täuschen. Was der Text sagt, ist wichtig. Deshalb konzentrieren wir uns immer auf den Text. Vers 4 und 5 also. Drei Dinge, die uns motivieren sollen, in einem neuen Leben zu wandeln. Vers 4 und 5, das erste. Er sagt hier, damit wir, in der Mitte von Vers 4, damit gleich wie Christus von den Toten erweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandelten. Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt im Griechischen. Man könnte einfach sagen, in einem neuen Leben, in Neuheit des Lebens, ist so viel wie in etwas Neuem, nämlich im Leben. Wir bekommen jetzt auch Leben. Wir sind nicht nur tot in Bezug auf die Sünde, wir sind auch lebendig. Wir wandeln jetzt in einem neuen Leben. Und das ist Ziel und Zweck, dass wir mit gestorben sind und mit begraben sind mit Christus. Es heißt hier Vers 5, denn wenn wir zusammengewachsene geworden sind, bitte nicht zusammengepflanzt, im Griechischen heißt wir sind zusammengewachsene, wie zwei Bäume, die zusammengewachsen sind. Und ab wann? Ab der ersten Sekunde, wo ein Mensch gläubig wird, gilt er wie zwei Bäume, die jetzt zusammengewachsen sind, das heißt, untrennbar mit Jesus Christus verbunden, zusammengewachsen. Sobald ein Mensch zum Glauben kommt, versetzt Gott ihn in Christus hinein und er ist ein Zusammengewachsener mit Christus. Das heißt, Jesus ist unser Schicksal. Jesus unser Schicksal. Wie in dem schönen Buch von Wilhelm Busch, der Titel dieses Buches, das aussagt. Wenn wir Zusammengewachsene geworden sind, in der Gleichheit seines Todes, das heißt, wenn wir also mit dem gleichen Tod wie Jesus Christus zusammengewachsen sind, wenn wir jetzt aufs Engste zusammengehören mit seinem Tod, was ist dann? Wenn wir Zusammengewachsene geworden sind in der Gleichheit seines Todes, werden wir es aber auch bestimmt sein in der Gleichheit seiner Auferstehung. Das heißt, wenn wir den gleichen Tod wie er, wenn wir den haben, den gleichen Tod wie er, dann haben wir auch die gleiche Auferstehung wie er. Wenn wir mit Jesus eins geworden sind in seinem Tod, dann sind wir auch mit Jesus eins geworden in seinem Leben. Wenn das eine ist, dann wird das andere auch sein. Hier eine logische Zukunft, oder? Die Zukunftsform ist logisch, nicht wirklich in der Zukunft, denn wir haben das ja jetzt schon, heute schon, haben wir die gleiche Auferstehung wie Jesus. Heute, wir haben das Leben Jesu. Wenn wir den Tod Jesu haben, und der gilt für uns, und wir sind tot, dann haben wir auch das Leben Jesu, und das gilt für uns, und wir leben mit ihm. Jesus Christus ist mein Leben. Paulus baut hier das Fundament für ein Heiligungsleben. Und es ist grundsätzlich wichtig, dass ich mir diese Tatsachen bewusst bin, denn nur so kann ich Sieg haben. Also die Taufe war ein Nein zu meinem früheren Leben. Habe mich verpflichtet zu einem neuen Leben und jetzt habe ich das Leben Jesu Christi in mir. Und ich darf jetzt so leben. Und wenn jemand anders lebt, nachdem er getauft wurde auf Jesus Christus, und er lebt weiterhin noch in Sünde, dann lügt er. Wenn jemand beharrlich in der Sünde lebt, nachdem er sich taufen hat lassen, dann müssen wir sogar und dürfen wir sogar sein Christsein in Frage stellen. Paulus sagt, das sage nicht ich, das sagt Paulus, zum Beispiel in Epheser 5, wenn jemand so und so lebt, obwohl er sich als Christ bekennt, darf man seine Bekehrung in Frage stellen. Epheser 5, Vers 5 zum Beispiel. gibt eine Reihe von Stellen. Epheser 5, Vers 5, denn von diesem seid ihr in Kenntnis, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, Erbteil hat im Königreich Christi und Gottes. Kein Unzüchtiger hat Erbteil im Königreich Christi und Gottes. Wenn jetzt jemand, nachdem er sich taufen hat lassen, sich eine Freundin nimmt und mit ihr zusammenlebt, die Bibel sagt, der hat kein Recht und kein Erbe auf das Königreich Gottes. Und wir müssen ihm das sagen. Wir müssen jene Leute warnen, dass sie Buße tun. Oder 1. Korinther 5, Vers 9. 1. Korinther 5, Vers 9. Ich schrieb euch in dem Brief, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben. Vers 10. Und zwar nicht ganz und gar mit den Unzüchtigen dieser Welt. Oder mit den Habsüchtigen oder Räuberischen oder Götzendienern. Denn dann müsstet ihr ja aus der Welt ausziehen. Das geht nicht, oder? Wir sind ja in der Welt und wir haben Gemeinschaft mit unzüchtigen Leuten. Wir müssen. Aber, Vers 11. Aber nun schreibe ich euch, nicht Umgang zu pflegen, wenn jemand als Bruder bezeichnet wird. Also jemand, der sich taufen hat lassen, natürlich auch. Also wenn jemand als Bruder bezeichnet wird und ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Schmäher ist oder einer, der sich berauscht oder ein Räuberischer, mit einem solchen nicht einmal essen. Mit dem darf ich nicht einmal ins Gasthaus gehen oder nicht einmal zu mir nach Hause einladen zum Essen. Paulus spricht sehr, sehr klar. Es gibt noch andere Stellen, 1. Johannes 3, Vers 6 bis 10, aber die lese ich jetzt nicht vor. Gehen wir zurück zu Römer 6. Also, Zusammengewachsene mit seinem Tod, dann sind wir auch Zusammengewachsene mit seiner Auferstehung. Und jetzt die nächste Motivation, Vers 6 und 7. Das Wissen, Sinn und Zweck des Mitgekreuzigtseins ist Befreiung unseres Leibes von einem Sklavendienst für die Sünde. Vers 6 und 7. Von diesem in Kenntnis, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, damit wir der Sünde nicht länger Sklavendienst zu leisten hätten. Denn wer gestorben ist, ist gerechtfertigt, frei geworden von der Sünde. Wer gestorben ist, ist freigesprochen. Also, Paulus sagt hier, wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde. Vor 2000 Jahren wurde er mitgekreuzigt. Der alte Mensch. Als ich zum Glauben kam, kam ich in Genuss dessen. Das heißt, ab jetzt gilt das auch ganz konkret für mich persönlich. Aber das ist jetzt meine Geschichte. Ich bin mitgekreuzigt worden. Unsere Christine hat gesagt, sie möchte Schweizerin werden. Und da musste sie gewisse Dinge erfüllen. Und dann hat sie die Schweizer Staatsbürgerschaft angenommen. Und vorher hat sie nicht sagen können, wir Schweizer. Wir Schweizer vor 720 Jahren und so weiter haben die eidgenössische Schweiz gegründet und so weiter. Aber jetzt kann sie das sagen. Jetzt ist die Schweiz ihre Geschichte. Ich kann das nicht sagen. Schweiz ist nicht meine Geschichte. Ich habe eine ruhmreiche österreichische Geschichte. Wir haben den Weltkrieg verloren. Also, wenn man hineinversetzt wird in Christus, dann gilt die Geschichte Jesu Christi für einen. Als ich hineinversetzt wurde in Christus, ab dem Zeitpunkt war Christus mein Schicksal. Meine Geschichte, seine Geschichte meine Geschichte. Und seine Zukunft meine Zukunft. Wie herrlich. Also, wann bin ich mitgekreuzigt worden? Vor 2000 Jahren. Das gilt jetzt auch für mich, seit ich mich bekehrt habe. In dem Moment kam ich in Christus und jetzt gilt für mich, ich bin mitgekreuzigt worden. Von diesem in Kenntnis, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, damit wir der Sünde nicht länger Sklavendienst zu leisten hätten. Der sündliche Leib, das ist ja gerade unser Problem. Gerade das macht uns ja so zu schaffen. Die Sünden, die ich tue, haben irgendwie mit meinem Leib
eine Verbindung. Und über den Leib spricht Paulus noch viel in Römer 6, in Römer 7 und in Römer 8. Und er sagt jetzt, aber schaut, ihr seid mitgekreuzigt worden, damit, das war gerade Sinn und Ziel und Zweck eures Mitgekreuzigtwerdens, dass der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt werde, nicht vernichtet werde. Vernichtet ist er ja immer, er ist ja noch immer da. Er ist nicht vernichtet. Aber er ist außer Funktion, er ist außer Betrieb gesetzt. Damit wir der Sünde nicht länger Sklavendienst leisten. Ich muss jetzt nicht mehr, darum geht es. Ich könnte schon, ich könnte jederzeit, und zwar jede Sünde, die man nur machen kann auf dieser Welt, könnte ich jetzt, so wie ich jetzt hier stehe, machen. Jede Sünde. Aber ich muss nicht, und darum geht es. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich muss nicht meinen Leib mehr der Sünde zur Verfügung stellen, weil ich ausgestiegen bin. Ich bin nicht mehr unter dieser Herrschaft der Sünde. Die Sünde ist wie eine Macht, die herrscht. Und ich bin aber nicht mehr unter dieser Herrschaft. Und wenn der Befehl kommt, kann ich sagen, ich bin tot. Also der Leib war das Instrument der Sünde. Jetzt ist der Leib das Instrument, mit dem mein wiedergeborener Geist etwas zeigen soll, dass er jetzt Jesus Christus dient. Jetzt ist der Leib das Instrument, mit dem der wiedergeborene Geist sich bekunden soll, sich zeigen soll und darf und will. Wer gestorben ist, ist gerechtfertigt worden von der Sünde, das heißt befreit. Das Todesurteil ist gesprochen. Todesurteil gesprochen, dann ist der Schuldige frei. Freigesprochen. Nächstes, Verse 8 bis 10. Das Wissen, das neue Leben Jesu Christi, ist nicht mehr eines, über das der Tod herrscht, sondern eines, das ganz für Gott da ist. Lesen wir die Verse. Wenn wir aber zusammen mit Christus starben, glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden. Wenn das eine ist, dann wird das andere auch sein. Logische Zukunft. In dem Wissen, Vers 9, in dem Wissen, dass Christus von den Toten erweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod ist nicht mehr Herr über ihn. Der Tod herrscht nicht mehr über Christus. Wenn der Tod nicht mehr über Christus herrscht und ich bin in Christus, was heißt das für mich? Das heißt, die Todeskräfte herrschen nicht mehr über mich. Es geht hier aber um den inneren Menschen und nicht um den äußeren. Achtung! Der äußere Mensch, das ist der Leib, der ist immer noch dem Tode unterworfen. Römer 8 wird davon reden. Der äußere Leib verfällt, ist dem Tode geweiht. Der innere ist aber nicht mehr dem Tode unterworfen. Gott fängt nämlich die Erlösung von innen an. Das ist, was zuerst erlöst wird. Und dann das Äußere. Zuerst der Geist, das Innere. Dann, eines Tages, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wird der Leib erlöst. Davon spricht Kapitel 8, zweiter Teil. Und was aber jetzt wichtig ist, mein Inneres, bei Jesus ist es so, das neue Leben Jesu ist nicht mehr dem Tode unterworfen. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und was steht da noch? Was er starb, Vers 10, was er starb, starb er für die Sünde oder in Bezug auf die Sünde. Er ist der Sünde abgestorben. Ein für alle Mal. Was er aber lebt, lebt er ganz Gott. Was er lebt, lebt er Gott. So heißt es im Griechischen. Was er lebt, lebt er Gott. Das heißt, Herr, ich lebe nur noch dir. Für mich gibt es nur noch dich. So lebte Christus, oder? Der Auferstandene lebt nur für Gott. Sein ganzes Leben ist mit Gott in Verbindung. Und für uns? Für uns auch. Ich lebe ganz für Gott. Und deshalb kommt jetzt diese Aufforderung, Vers 11, Vers 12 und Vers 13. Die Aufforderung und die Motivation. Und jetzt sehen wir, was wir zu tun haben. Jetzt, nachdem wir die Theorie haben, was ist jetzt in der Praxis zu tun? Vers 11 eine Aufforderung, Vers 12 eine Aufforderung und Vers 13. Vers 11 steht, rechne mit den Fakten. Vers 12 steht, sage nein. Und Vers 13 in der Mitte steht, sage ja. Schauen wir uns die Verse an. So auch ihr, rechnet euch selbst stets als solche, die für die Sünde tot sind, andererseits als solche, die Gott leben. Und zwar in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier das Erste. Das Erste ist, ich muss mit den Fakten rechnen. Die Fakten sind, ich bin gestorben. Und jetzt darf ich sagen, danke Herr, ich bin gestorben. Und wenn die Sünde kommt und die Sünde möchte gern, dass ich meinen Leib gehorche und den Lüsten des Leibes gehorche, dann darf ich sagen, ich bin tot. Wie der damalige Soldat oder wie der damalige Mann im Bürgerkrieg der Nordstaaten gegen die Südstaaten in Amerika. Da war der Bürgerkrieg, die Leute wurden eingezogen zum Krieg, nicht alle, ein Teil der Leute, und dieser Bauer wurde einberufen, er sollte den Krieg ziehen, aber er hatte gute Gründe vorzuweisen bei der Regierung, dass er auf dem Hof bleiben muss, den Hof bewirtschaften, und er hat gefragt, ob er an seiner Stelle einen Sklaven, einen Knecht schicken darf. Und er wurde ihm stattgegeben, schriftlich unterzeichnet, der Knecht geht anstelle des Bauern in den Krieg. Er ist gefallen. Knecht ist gefallen an der Front. Und dann kam der Befehl, jetzt muss der Bauer in den Krieg ziehen. Hat er gesagt, bitteschön, ich bin tot. Ich bin tot. Dann haben sie nachgeprüft, ja stimmt, er ist tot. Weil der, der an seiner Stelle gestorben ist, ist an seiner Stelle gewesen, er musste nicht ziehen, musste nicht in den Krieg ziehen. Genauso dürfen wir sagen, Herr, ich danke dir, ich bin mit dir gestorben. Und ich danke dir, ich brauche jetzt nicht mehr der Sünde dienen. Und wenn die Versuchung kommt, dass ich jetzt der Sünde diene, indem ich der Lust des Leibes gehorche, dann darf ich sagen, nein, ich bin tot. Rechnet mit den Fakten. Vers 12, lasset also die Sünde nicht König sein in eurem sterblichen Leibe, um in seinen Lüsten ihr, nämlich der Sünde, zu gehorchen. Noch einmal, lasst also die Sünde nicht König sein in eurem sterblichen Leibe, um der Sünde in seinen Lüsten zu gehorchen. Ich brauche der Sünde nicht mehr in den Leibeslüsten gehorchen. Ich brauche nicht mehr. Lasst es nicht. Lasst nicht gehorchen. Das heißt für uns, Nein sagen. Das ist das Zweite hier. Und es kann sein, dass ich 100 Mal am Tag Nein sagen muss. Ich muss Nein sagen. Nein, ich will jetzt nicht für die Lust des Leibes leben. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit. Nein, meine Glieder stelle ich jetzt nicht dir zur Verfügung. Ich lasse das nicht zu, dass mein Leib jetzt nach seinen Lüsten lebt. So, raus aus dem Bett. So. Du machst jetzt nicht das, was du willst, Leib, sondern du machst jetzt das, was ich will, was der Geist, mein Geist will. Ich darf also jetzt auf mich berufen auf das, dass ich gestorben bin mit Jesus Christus und dass ich nicht mehr den Lüsten des Leibes gehorchen muss. Und wenn ich das Nein durchziehe, dann wird Kraft kommen. Wir kommen gleich dorthin, der Text sagt es, wir kommen gleich dorthin. Vers 13 in der Mitte, das Dritte. Das Erste war mit den Fakten rechnen. Das Zweite war Nein sagen, Vers 12 bis 13 in der Mitte. Und jetzt Vers 13 in der Mitte, Ja sagen. Sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Genauso wie Jesus nur für Gott lebt, darf ich jetzt sagen, Herr, gut, dann ist das jetzt mein Leben. Alles, was ich tue, es soll nur für Gott getan werden. In der Firma, zu Hause, in der Schule, es soll nur für Gott getan werden. Herr, für dich lebe ich. Ja sagen heißt es. Und das muss ich entschieden durchziehen. Es ist traurig, wenn ein Christ für sich selber lebt. Der wundert sich dann, warum er nicht Sieg hat über die Sünde. Hier ist das Problem. Hat nicht verstanden, warum er sich eigentlich bekehrt hat. Hat nicht verstanden, was er in der Taufe eigentlich getan hat. Dass er sich Jesus Christus verpflichtet hat. Ich lebe nicht mehr mein eigen Leben. Ich lebe jetzt für Jesus Christus. So sagt Paulus auch. Und jedes Mal, wenn ich das sage, wenn ich Ja sage, dann wird die Kraft da sein. Das sagt der nächste Vers. Denn, und wenn denn steht, ist die Verbindung zu vorher, oder? Vers 14. Denn die Sünde wird nicht Herr sein über euch. Wenn ich das tue, ich rechne mit den Fakten, ich sage Nein zur Sünde, lass sie nicht König sein, ich stelle meine Glieder nicht ihr zur Verfügung und ich sage Ja zu Gott und sage, Herr, ich lebe jetzt für dich, das ist jetzt mein Lebenssinn, dann wird Kraft da sein. Es steht nämlich hier, denn die Sünde wird nicht Herr sein über euch, warum nicht? Denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Es gibt zwei Regimes. Das eine Regime heißt Gesetz, Gesetz Mose. Das andere Regime heißt Jesus Christus. Das eine regiert nach Gesetz und gebietet mir einfach, was ich zu tun habe, aber es liefert mir nicht die Kraft, das zu tun. Das andere Regime, das Regime der Gnade, das Regime Jesu Christi, das gibt mir auch die Kraft. Denn Gnade heißt nämlich auch Kraft. Gnade heißt unverdiente Hilfe in jeglicher Art. Die kann Vergebung sein, die Gnade, oder die kann Hilfe sein, Kraft sein. Und wenn ich Kraft brauche, dann kommt Jesus Christus und da ist die Kraft. Da erfahre ich die Kraft seines Lebens, des Auferstehungslebens Jesu Christi. Hier ist die Basis für ein Siegesleben, sagt der Apostel. Was er dann in Kapitel 8 sagen wird, ist die nähere Ausführung dessen. Da wird er dann sehr viel vom Heiligen Geist reden, aber hier ist die Grundlage geschaffen. Und wenn ich jetzt mich fragen möchte, wie kann ich Sieg haben über die Sünde? Rechne mit den Tatsachen. Sag Nein. Lass die Sünde nicht regieren. Die hat kein Recht mehr. Und das Dritte ist, sag Ja zu Gott. Und wenn wir für unser Leben für Gott leben, wenn wir unser Leben Gott widmen, dann leben wir nicht für die Sünde, dann leben wir nicht für den Leib. Dann haben wir so viel zu tun für den Herrn, haben wir oft auch gar nicht die Zeit dazu. Ja? Man kann ja so leben, man kann einen Lebensstil führen, dass die Lüste des Leibes wach werden. Das sagt Paulus später im Römerbrief, Kapitel 13 am Ende. Aber wenn ich sage, ja Herr, mein Leben gehört jetzt dir und für dich setze ich es ein, dann kommt die Kraft, und zwar die Kraft der Gnade Jesu Christi. Die ist dann da. Die Kraft des Auferstandenen. Wollen wir noch gemeinsam beten? Lieber Vater, wir danken dir für das wunderbare Heil in Jesus Christus. Wir danken dir, Vater, dass du alles gemacht hast, dass wir nicht mehr der Sünde dienen müssen und nicht mehr den Lüsten des Leibes gehorchen müssen. Danke, Herr, für dieses wunderbare Heil. Danke, Vater, dass du uns für dich erschaffen hast. Und danke, Vater, dass wir jetzt für Gott leben dürfen. Danke für das neue Regime, das Regime der Gnade. Danke, Herr, dass deine Gnade da ist. In Vergebung und in Kraft, zu jeder Zeit. Danke, Herr, dass wir ein befreites Leben führen dürfen. Halte uns das im Gedächtnis, Herr. Halte uns diese grundlegenden Lehren des Apostels Paulus vor Augen. Lass sie uns nicht vergessen, lieber Vater, und verherrliche deinen Sohn uns innerlich, dass wir eine große Schau bekommen von ihm, dass die Liebe wachsen darf. Danke, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unseren Herzen, als Jesus Christus ausgegossen wurde in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Danke, dass die Liebe mitgekommen ist. Und die Liebe zu dir, die Liebe, die du zu uns hast, und die Liebe, die wir zu dir haben dürfen und zu den Menschen, Danke, Herr, dass wir aus deiner Fülle schöpfen dürfen. Danke für den Heiligen Geist, der das neue Leben geschaffen hat und aus dessen Kraft wir leben dürfen. Amen.